Der Udo Jürgens war also 43, als er das Lied das erste Mal gesungen hat, als er das auf den Markt gebracht hat. Und wir alle wissen es, unterdessen hat ihn das Lied selber eingeholt. Und wir würden ihn gern heute rückblickend fragen, der Udo Jürgens, ist es wirklich so, wie er gesungen hat? Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss. Das war ja der Refrain immer wieder. Und tatsächlich, der Udo Jürgens ist nach 66 noch von Erfolg zu Erfolg geritten. Noch 2 Wochen vor seinem Tod, vor 2 Jahren war das, und 2 Wochen vorher hat er gerade den ersten Teil von seiner 25. Tournee abgeschlossen. Und die Tournee hat geheissen, den Titel «Mitten im Leben». Mitten im Leben. Und dann, ein paar Tage später, kurz vor Weihnachten, er war auf einem Spaziergang hier am Bodensee, in Gottliebe, hat er ja nochmal ein Haus gehabt, mit 80 an einem Herzversagen gestorben. Und ein engster Freund von ihm, der ihn jahrelang begleitet hat, der Freddy Burger, hat gesagt, der Udo hätte noch viel vor gehabt. Aber das Leben von Udo Jürgens hat auch noch andere Seiten gehabt. Nicht nur Erfolg, sondern er hat mit 66, ist noch interessant, mit 66 hat er nochmal geheiratet, weil seine erste Ehe in Bruch gegangen ist. Und die neue Ehe, die er eingegangen ist, die ist dann 7 Jahre gegangen und auch wieder in Bruch gegangen. So viel zu Udo Jürgens. Mit 66 Jahren fängt das Leben an. Normalerweise ist es ja eher umgekehrt. Dass mit 66 das Leben eher langsam aufhört. Langsam. Und heute Nachmittag sind ja viele da, die weit über 66 sind. Einige gehen schon auf 70 zu. Das ist ja manchmal eine Zeit, wo man gewisse Ämter oder Aufgaben abgibt. Oder einige sind noch älter. Dann kommt so die Phase irgendwann, wo man sollte oder muss den Fahrausweis, den Führerschein vom Auto abgeben. Und ich möchte jetzt heute Nachmittag nicht lange um einen heissen Brei reden, sondern ich möchte von Gott her, vom Evangelium zeigen, wie das Leben mit 66 oder mit 70 oder sogar mit 80 tatsächlich noch anfangen kann. Und ich möchte es mit anderen Worten formulieren, wie das Leben mit 66, 70 oder 80 tatsächlich wertvoll werden kann. Und ich möchte das tun mit einem Text aus der Bibel auch, von einem Lied, nämlich aus den Psalmen. Da hat es ja viele, viele Lieder und Gedichte. Und ich lese 2 Verse, ganz markante, aus dem Psalm 90. Und die 2 Liederverse, die sind ein bisschen anders als das, was Udo Jürgens gesungen hat. Und doch hängen sie zusammen. Die beiden Lieder von Udo Jürgens und Psalm 90. Da heisst, Sie können es alle lesen da vorne, unser Leben seit Bibel dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80 Jahre. Also das heisst, wenn man 80 ist, ist das schon eine Zulage. Und was uns daran so wichtig erschien im ganzen Leben, ist letztendlich nur Mühe. Das heisst, viel Arbeit und trügerische Sicherheit. Ja, da lang müssen wir stehen bleiben. Was heisst denn das? Was uns wichtig ist im Leben, ist trügerische Sicherheit. Ich denke, das, was der Udo Jürgens auch erlebt hat, wo meint, es geht immer so weiter. Weil es heisst nämlich weiter, denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Und jetzt der Vers 12, wo ganz entscheidend ist, wo heißt, will, dass es so ist, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, das ist nicht freiwillig, aber wir müssen, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Und ich habe euch da unten dran noch eine Übersetzung, eine neue, modernere, das ist jetzt Luther-Übersetzung, aber da steht genau das Gleiche, nur mit anderen Worten. Mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Und das ist genau das, und ich staune immer darüber, wie die Bibel so ehrlich, liebevoll ehrlich ist. Und so liebevoll direkt und geradlinig ist. Die Bibel sagt uns also, wir können das zusammenfassen, was wir hier gelesen haben, wenn wir wirklich weise sein wollen in unserem Leben, wenn wir wirklich weitsichtig sein wollen, dann müssen wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen. Und mit diesen Fragen, wo das Sterben eben verbunden ist. Das wissen wir alle, schon junge Menschen haben das nicht gern. Über das Sterben nachdenken. Meine Mutter, die ist jetzt gerade 80 und die ist schon 3 Jahre in einem Pflegeheim in Winterthur. Sie ist stark dement. Nein, sie ist schon 4 Jahre im Pflegeheim, aber seit 3 Jahren kann man nicht mehr mit ihr reden. Und manchmal gehen wir sie besuchen. Und dann sage ich meinen Kindern, kommt doch mit. Und dann sagen sie manchmal, Papi, müssen wir wirklich mitkommen? In diesem Pflegeheim, das ist so trostlos. Da schmeckt es noch sterben. Da sitzen die um und da um und man kann ja nicht mehr reden mit dem Grossmutter. Und die sagen, das ist doch euer Grossmutti. Ja, wir kommen schon, aber wir kommen nicht so gern. Weil da begegnet uns Sterben. Bei jungen Leuten. Und wie ist es bei Leuten in meinem Alter, die noch unter 60 oder unter 66 sind? Es ist genau gleich. Das ist etwas, das ist das, was man am meisten verdrängt. Es gibt Ausnahmen. Ich bin kürzlich bei einem Freund gesessen am Sonntagnachmittag ganz gemütlich im Sofa. Also richtig so ist er reingelegen. Er ist Arzt von Beruf und sagt plötzlich zu mir im Geschäft, oh Matthias, die nächste Generation, die in der Todesanzeige drin sind, dann wir zwei. So direkt habe ich es jetzt auch noch nie gehört. Aber in der Regel auch in unserem Alter alles andere. Aber ja, nicht sterben, das tut man weg. Und wie sieht es bei den Senioren aus? Das wisst ihr selber, wie es ist. Die Gedanken, ob jung oder alt, die sind uns in der Regel Gedanken an Sterben unangenehm. Und doch sind sie wichtig. Herr, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Das sind wichtige Fragen. Wo komme ich denn her nach dem Sterben? Oder die Frage, gibt es denn eigentlich einen Himmel? Gibt es eine Hölle? Wenn ja, bin ich denn sicher, dass ich in den Himmel komme? Oder auch die Frage, wie kann ich mit meinem Leben vor dem heiligen Gott bestehen? Wir müssen uns, ich sage es nochmal, diesen Fragen stellen. Warum? Irgendwann kommt der Augenblick, wo eben der Tod an unsere Tür klopft. Wir sagen ja viele in der Alltagssprache, Tod sicher sagen, aber woher kommt das? Weil es nicht so sicher ist in unserem Leben, als dass wir einmal sterben müssen. Wir können das immer verdrängen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo wir dem Tod mühend ins Auge schauen, wo wir ihm nicht mehr ausweichen können. Und es gibt viele, viele prominente Menschen, die vieles geleistet haben in dieser Welt. Aber sie haben sich nie mit dem Sterben beschäftigt. Und zum Teil haben auch prominente Menschen auf dem Sterbebett zum Teil ganz dramatische Szenen erlebt. Zum Beispiel der Cesare Borgia. Bereits er hat das schon erlebt. Der Cesare Borgia hat im 15. Jahrhundert gelebt und war ein italienischer Staatsmann gewesen. Und er hat es einmal so vor dem Tod kurz zusammengefasst, in die Worte, die er stellvertretend für Tausende von anderen Menschen redet. Wenn er sagt, ihr seht es da vorne, ich habe für alles Vorsorge getroffen in meinem Leben. Noch heute so, Versicherungen abgeschlossen, da abgesichert und da alles geregelt. Ich habe für alles Vorsorge getroffen in meinem Leben, nur nicht für den Tod. Und jetzt merke ich in den letzten Minuten, jetzt muss ich völlig unvorbereitet sterben. Oder der Thomas Hobbes, das ist ein englischer Philosoph, der hat kurz vor dem Tod gesagt, ich bin dran, gerade jetzt einen Sprung ins Finstere zu tun, ins Unbekannte. Und Udo Jürgens hat ja das Leben lang gesagt, er sei Atheist. Er hat auch auf keinen Preis ein kirchliches Begräbnis wollen. Er hat befohlen gehabt, dass seine Asche, dass er verbrennt wird und weit verstreut wird, das Zeichen, jetzt ist es Schluss, jetzt gibt es nichts mehr mit mir. Obwohl er jahrelang gesungen hat, es ist noch lange nicht Schluss. Hat er zum Zeichen, als er Schluss ist, gesagt, man muss mich einäschern. Und dann ist Schluss. Nein, es ist nicht Schluss. Es ist noch etwas geblieben, wisst ihr was? Ein grosser Erbstreit, der immer noch andauert. Mit seinen verschiedenen Frauen, die er noch hatte. Ehrliche und uneheliche. Mit seinen verschiedenen Kindern, die er noch hatte. Ehrliche, uneheliche. Und ich habe mich extra ein bisschen damit vertieft, heute Nachmittag, dass ich nichts Falsches sage über den Udo Jürgens. Der Erbstreit hat nicht nur zu tun mit dem Geld, sondern da sind tiefe Verletzungen dahinter. Zum Beispiel seine Villa am Zürichsee immer noch versiegelt ist. Erbstreit. Oder noch ein anderer bekannter Mann, der Voltaire, war ein grosser Philosoph gewesen, aber er hat ganz einen schrecklichen Tod erlebt. So schrecklich muss das sein, dass seine Krankenschwester, die ihn bis zum letzten Atemzug gepflegt hat, folgende Aussage gemacht hat. Sie hat gesagt, für alles Geld in Europa möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Es war ein Mann, der sich das Leben lang lustig gemacht hat über das Christentum und den Schöpfergott. Also auch viele Prominente haben sich nie damit mit dem Tod, mit dem Sterben auseinandergesetzt. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, man kann auch anders sterben. Mit 66, da hat der Udo Jürgens schon recht, fängt das Leben. Erst eigentlich so richtig an. Ich habe vor einigen Jahren einen Mann begleiten im Sterben, also nicht ganz nah, aber zum Teil begleiten, wo Hunderte geworden ist. Und ich bin bei ihm gesessen, beim Bett, er hat nicht mehr zum Bett aus können, nicht mehr können aufstehen. Er ist im Bett gelegen und sagt zu mir mit leuchtenden Augen und mit einem ganz ruhigen Ausdruck, ich bin bereit zum Sterben. Und dann hat er einen Liedervers zitiert. Mit strahlenden Augen hat er gesagt, darum kann ich mir das so merken, da ist man so rein. Er hat gesagt, mein Schifflein geht behende dem sicheren Hafen zu. Mit strahlenden Augen, mit Hunderten im Bett. In einem Frieden. Mit 66 Jahren oder mit 100 Jahren fängt das Leben an. Mein Schifflein geht behende dem sicheren Hafen zu. Der Otto Rinecker, das ist ein bekannter Theologe, der hat viele, viele, viele wertvolle Bücher geschrieben, sogar Lexiken. Und das letzte Buch, das er geschrieben hat, das ist das, das ihr da vorne seht. Mit dem Titel «Das Schönste kommt noch». Er hat es nicht mehr erlebt, wie es rausgekommen ist, was veröffentlicht worden ist, ist er bereits schon gestorben gewesen. Das Schönste kommt noch. Man kann auch anders sterben. Das Originellste, was ich mit dem Tod erlebt habe, ist folgende Geschichte. Im Emmental habe ich die erlebt, da hat mir jemand gesagt, da ist ein Ehepaar, ihr sie nicht einmal kennt, in einem Pflegeheim in Oberdiessbach, das ist bei Konolfingen, die musst du unbedingt besuchen. Die sind frisch ins Pflegeheim eingeliefert worden. Dann habe ich die besucht und dann habe ich vernommen, dass sie lange in einem Häuschen, in einem kleinen, da auf einem Hügel im Emmental gelebt haben, bis es nicht mehr gegangen ist. Als sie nicht mehr können laufen und den Haushalt machen, sind sie jetzt ins Pflegeheim gekommen. Und als ich reinkomme in das Zimmer, Mann und Frau, beide liegen im Bett. Und dann sagt mir die Frau, du Matthias, jetzt ist doch vor einiger Zeit ein Therapeut zu mir gekommen und hat gesagt, Frau, sowieso, wir zwei lernen wieder miteinander laufen. Weil sie nicht mehr können laufen. Und da sagt die Frau zum Therapeuten, wie bitte? Nochmal lernen laufen? Also für da bin ich nicht ins Pflegeheim gekommen. Sondern nochmal lernen laufen. Sondern für mich ins Pflegeheim die Startrampe für den Himmel. Versteht ihr das? Das kennt man ja bei der Rakete. Startrampe für den Himmel. Ich habe es ja nicht mitverfolgt, das Gespräch, aber ich hätte gerne ins Gesicht geschaut vom Therapeut. Da hat er wahrscheinlich auch nicht jeden Tag gehört. Ja, für da bin ich nicht hierher gekommen, zum nochmal lernen laufen. Das Leben kann also tatsächlich mit 66, 70, 80 noch so richtig anfangen. Aber die Bibel sagt uns, es fängt dann richtig an, wenn wir eben daran denken, dass wir einmal sterben. Und viele von Ihnen, die heute Nachmittag da sind, die haben ja, können ja bereits auf ein langes, langes, langes Leben zurückblicken. Nehmen wir einmal an, es gäbe einen Film von Ihrem Leben oder von meinem Leben. Bei mir ist noch nicht so viel drauf wie bei Ihnen. Angenommen, es gäbe einen Film von ihrem Leben und da könnte man alles drauf sehen, was sie gemacht haben, alles drauf sehen, was sie gedacht haben. Wie wäre das? Was könnte man da schauen auf diesem Film? Ich bin überzeugt, da könnte man viele Sachen sehen, wo sie eben mit Recht stolz drauf sein können. Ich weiss es nicht, aber ich kann mir vorstellen, so besondere Verdienste, vielleicht jahrelang in der gleichen Firma treu gearbeitet, in guten und in schlechten Tagen. Da wäre wahrscheinlich manche Ehrenurkunde irgendwo aufgehängt. Man kann stolz drauf sein. Und was ist der grösste Stolz? Sie sehen es da vorne für, jetzt bald gesagt, für Grosseltern. Was ist der allergrösste Stolz, den man kann haben im Alter? Enkelkinder, ja genau. Die Bibel sagt sogar, Kindeskinder sind die Krone der Alten. Ich habe das schon mal gemacht in einem Gottesdienst. Also haben wir mehrfach diplomierten Grossvater eine Krone auf den Haupt gesetzt. Also natürlich nicht eine echte. Ich habe sie dann geholt im Beck von der drei Königsküche. Aber ich denke, das ist etwas vom schönsten Grosskinder. Das ist doch der Stolz. Und das wäre alles drauf auf dem Film. Aber was wäre auch noch drauf, wenn man alles könnte sehen, was wir gemacht haben, was wir gedacht haben? Könnte man mir vorstellen, in diesem Film gibt es auch Szenen, wo eben Sachen drauf sind oder vorkommen, wo wir froh wären, wenn es nie passiert wäre. Nie passiert wäre. Es gäbe vielleicht Szenen zu sehen, zum Beispiel bei uns Männern in jungen Jahren. Ich bringe jetzt ein paar Beispiele, wie wir mit jungen Frauen gespielt haben. Und was ernst wurde, ist, haben wir es hocken lassen, stehen lassen. Oder vielleicht Szenen, wie wir uns auf Kosten von anderen bereichert haben, Karriere gemacht haben, auf Kosten von anderen andere Leute fertig gemacht haben. Oder bei den Frauen, da wären alle bösen Worte drauf, die wir gegen andere geschwätzt haben. Jedes verletzende Wort. Vielleicht sogar noch andere Sachen. Das eigene Kind im eigenen Leib umgebracht haben. Ich weiss aus der Seelsorge, das kann bis 80, 90 belasten, so etwas. Wenn man das noch rausschneiden könnte, aus dem Film raus. Und da ist weiter die Frage drin, wenn es so einen Film gäbe, von meinem Leben, von ihrem Leben, wo man alles könnte sehen, was wir erlebt haben und wo wir da haben, wo wir, was wir gedacht haben. Darf ich Sie einmal fragen, würden Sie den Film öffentlich vorspielen lassen? Mit allen Szenen von Ihrem Leben? Würden Sie den vorspielen, wo man alles sehen könnte? Im Adler eine Einladung machen, können alle schauen, das ganze Leben, alles, was ich gedacht und gemacht habe. Soll ich Ihnen sagen, wenn ich darüber denke, über mein Leben, wenn ich ganz ehrlich sehe, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich würde das Video von meinem Leben nicht zeigen öffentlich. Weil da hat es Sachen drauf, die mir ganz peinlich sind. Und ich sage es ganz ehrlich, da gibt es Sachen drauf in diesem Video, wo ich um keinen Preis wette, dass es jemand würde sehen. Sie würden verschrecken, wenn Sie das wüssten. Und darum wette ich gar nicht, dass das wird ich denn nie sein, dass jemand anders gesagt hat? Nie. Und ich stelle mir vor der Frage, wie kann ich denn vor einem heiligen Gott bestehen, der mich durch und durch kennt, wo ich nicht täuschen kann, wo ich nicht etwas verstecken kann, wenn wir uns schon schämen, den Film von unserem Leben, wo alles drauf ist, vor anderen Menschen zu zeigen. Von Menschen, die ja ähnlich gelebt haben wie ich, wie wir, die auch ihre dunklen Punkte haben. Und so sagt die Bibel, dass wir Menschen alle gesündigt haben. Und wieder sagt die Bibel, weil wir Menschen alle gesündigt haben, können wir vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Die Bibel sagt weiter, weil wir alle gesündigt haben, müsste Gott uns eigentlich bestrafen für unsere Sünden. Das ist dramatisch. Und zwar mit der Strafe, die wir verdient haben. Und die gestrechte Sprache, Strafe vor dem heiligen Gott, das ist ewige Nacht. Das ist ewiges Trenntsein vom lebendigen Gott. Das ist, wie es die Bibel auch sagt, Verdammnis. Aber jetzt komme ich zum Evangelium. Und Evangelium, das heisst ja übersetzt, wissen Sie das? Evangelium heisst gute Nachricht, Eugelion. Eu heisst gut auf Griechisch, Gele. Gute Botschaft. Kommt von dem her, wenn jemand im Krieg war und die Armee gewonnen hat, ist der Evangelist, hat man dem gesagt, der ist das ganze Land gezogen und hat gerufen, wir haben gesiegt, die haben eine gute Botschaft. Von dort her kommt der Begriff Evangelium. Und die gute Nachricht besteht darin, dass Menschen trotzdem, dass wir gesündigt haben, uns trotzdem liebt. Und weiter heisst die gute Nachricht auch, dass Gott einen grossen Wunsch hat. Nämlich den Wunsch. Er möchte mit uns in diesem Leben in eine ganz tiefe Liebesbeziehung treten. Er möchte eine tiefe Gemeinschaft haben mit uns Menschen. Und zwar für immer. Eine Gemeinschaft, die Tod und alle Ewigkeit überdauert. Und dass der Wunsch Gottes möglich ist, hat er auch etwas gemacht, um diesen Wunsch sich zu erfüllen, mit den Menschen eine tiefe Liebesgemeinschaft zu haben, hat er nämlich das grösste Opfer gebracht, das möglich war. Hat er den höchsten Preis gezahlt, den man überhaupt hätte zahlen können, nämlich indem er Jesus, seinen einzigen Sohn, am Kreuz hat lassen sterben. Und darum ist Sterben am Kreuz das Herzstück vom Evangelium. Und das ist auch der Grund, warum wir überall ein Kreuz finden, in allen Kirchen. Das zeigt ja, dass das Kreuz eine zentrale Bedeutung haben muss. Sogar auf den Flaggen ist es drauf, es ist ein Schweizer Kreuz. Es hat mit dem, der kommt von dort her. Oder letzten Seniorennachmittag haben wir gesehen, die Finnen und Norweger und Schweden haben ja auch so ein Kreuz, sogar in den Flaggen. Überall sehen wir Kreuz. Aber leider kennen viele die tiefe Bedeutung vom Kreuz nicht mehr. Da geht es ja nicht um irgendein Kreuz, sondern es geht um den, der daran gehangen ist. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen heute Nachmittag ganz einfach zeigen, was der Tod von Jesus am Kreuz bedeutet. Und ich möchte es mit einem Bild tun. Ich weiss nicht, ob Sie auch schon mal in Colmar gewesen sind. Colmar, das ist ja ein schönes Städtchen im Elsass. Jetzt ist leider die Ruth nicht da, sonst hätte er ja gerade gesagt, machen wir doch einmal einen Seniorenausflug nach Colmar, da werden schöne Strassen, wunderschöne, schönes Städtchen im Elsass. Und in dem Colmar, da hat es auch einen grossen Dom, vielleicht sind Sie auch schon drin gewesen, und in dem Dom ist ganz etwas bekannt, Sie haben ein Bild mitgebracht, der sogenannte Eisenheimer Altar nennt man den. Ich sage Ihnen ehrlich, ich habe nicht so viel von Gemälde. Ich gehe selten eine Gemäldeausstellung schauen. Das ist nicht so mein Ding. Vor allem mit der modernen Kunst kann ich nicht so viel anfangen. Da komme ich einfach nicht raus. Für mich ist das nur ein Kribbelkrabbel da, wie auf Kinderzeichnungen. Brandi sagt, nein, da ist viel dahinter und das ist wertvoll. Und ich sage, ja, da hat mein vierjähriger Sohn hat solche Zeichnungen gemacht und kein Geld bekommen. Also ich komme nicht so draus. Aber beim Eisenheimer Altar, da bin ich lang stehen geblieben. Lang stehen geblieben. Die Gemälde von Matthias Grünewald. Man sagt, dass das wahrscheinlich eine von der eindrücklichsten bilderischen Darstellungen ist von der Kreuzigung von Jesus. Ich möchte nur einen Ausschnitt noch mal ein bisschen näher zeigen. Da haben wir es noch ein bisschen näher. Jesus sterbend am Kreuz. Sein Gesicht, man sieht es, von Schmerz verzehrt. Er trägt eine Dornenkrone. Er ist an Händen und Füßen angenagelt. Jesus, der Sohn Gottes, der reine Sohn Gottes. Sein Leib ist blutig geschlagen. Und etwas ist eben ganz besonders bei dem Gemälde von Matthias Grünewald. Das sieht man sonst kaum auf einer Darstellung von der Kreuzigung. Schauen Sie mal, ich hoffe, man sieht es. Schauen Sie mal, der Körper, man sieht es, glaube bis hinten, der Körper von Jesus, fällt Ihnen etwas auf, was man sonst nicht so sieht. Und ich finde es fantastisch, der Künstler, der hat etwas gedacht, was er gemalt hat. Fällt Ihnen etwas aus? Was ist da? Etwas ist voll. Hinter da, was sehen wir da? Voller Geschwür. Der ganze Körper vom leidende Jesus am Kreuz ist voll geschwür. Und der Matthias Grünewald hat gesagt, was das bedeuten soll, gesagt, das sind unsere Sünden von uns Menschen. So hat er das erklärt. Das sind unsere Sünden. Ja, was ist denn da passiert, wo Jesus am Kreuz gestorben ist? Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gott Sünden von allen Menschen genommen, die jemals gelebt haben. Und hat sie auf Jesus, der reine Sohn Gottes, der nie Sünde hat, übertragen. Ich will es auch ein bisschen persönlicher sagen. Gott, der Vater, hat meine Sünden genommen, alle und alle ihre Sünden genommen und hat sie auf Jesus übertragen. Obwohl damals, Gott ist ja allwissend, er hat schon gewusst, was unsere Sünden werden sein. Und in den Augen Gottes hat denn das so ausgesehen, wo all die Sünden auf Jesus gelegen sind, wie Jesus selber jede einzelne von unseren Sünden gemacht hätte, jede Lüge, jede Gemeinheit, all die Tausende von Sachen, die nicht gut sind. Natürlich hat man bei der richtigen Kreuzigung von Jesus das nicht so gesehen, die Geschwür. Das ist die Ausdrucksform vom Künstler, weil er das so gemalt hat. Aber genau so hat Gott seinen Sohn gesehen, als er am Kreuz gehangen ist. Mit beladen, mit den Sünden von allen Menschen. Und da sind auch meine und ihre dabei gewesen. Und dann, wo alle Schuld auf Jesus gelegen ist, am reinen Sohn Gottes am Kreuz, dann hat Gott seinen Sohn stellvertretend für uns bestraft. Der Zorn Gottes über unsere Sünde ist über Jesus ausgegossen worden. Die Strafe oder das Gericht, das mich, uns hätte müssen treffen, hat Jesus getroffen am Kreuz. Und dadurch ist der gerechte Zorn Gottes über alle Sünde, über alles Böse. Gott vertreibt es nicht, das Böse, das Sündige. Dadurch ist der gerechte Zorn Gottes gestillt worden und zur Ruhe gekommen. Und das ist das Evangelium. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns jetzt unsere Sünden vergeben. Unsere Sünden vergeben. Das ist das Herzstück vom Evangelium. Und ich möchte es nochmal mit anderen Worten sagen. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, tut er uns jetzt die Vergebung von unserer Schuld wie ein Geschenk anbieten. Das hat er für jeden Mensch parat, auch für Sie heute Nachmittag und auch für mich zum Glück. Hat er das Geschenk von der Sündenvergebung parat. Jetzt ist einfach die Frage, wie gehe ich mit dem Geschenk um? Man kann ja verschieden umgehen. Wir haben es nicht abgemacht, aber kommst du mal schnell zu mir führen und gibst mir das Geschenk, wissen gut, Heidi. Wir müssen mal schnell eine Demonstration machen. Das Heidi gibt mir das Geschenk. Und jetzt, wie habe ich den Nutzen von irgendeinem Geschenk? Also, das Heidi gibt mir jetzt das Geschenk. Und was kann ich machen? Ich kann sagen, wie wir es jemanden machen, wenn ein Besuch kommt und die bringen etwas, die hat er etwas, dann drehen wir uns im Kreis und sagen, oh nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Hättest doch nichts müssen mitbringen. Und wehe, wenn der Besuch kein Geschenk mitbringt, was sagen wir denen, wenn er gegangen ist? Ha, nicht einmal ein Geschenkli haben sie gebracht. Also man kann sagen, das habe ich nicht nötig. Sie wollen mir das Geschenk geben, aber ich sage, ich habe das nicht, ich brauche das nicht. Habe ich denn einen Nutzen von diesem Geschenk? Nein. Wen habe ich einen Nutzen, wenn ich ein Geschenk bekomme? Wenn ich mich entscheide und das Geschenk annehme, dann gehört es mir, dann kann ich es auspacken. Dann habe ich den Nutzen davon und kann profitieren. Und genau gleich ist es mit dem Evangelium. Gott zwingt uns nicht, das Geschenk anzunehmen. Er bietet es uns an. Wir können sagen, danke vielmals, das will ich nicht. Machen leider viele Menschen. Aber wir können es auch anders machen. Wir können es anders machen. Damit Sterben, ich sage es mit anderen Worten, von Jesus am Kreuz auch Auswirkungen hat auf mein Leben, auf ihr Leben, braucht es das, dass ich mich entscheide, das Geschenk von der Sündenvergebung anzunehmen. Ich habe versucht, das ganz einfach bildlich darzustellen. Der Kreis, das soll unser Leben darstellen. Und die Punkte da, das sind unsere Schuld, unsere Sünden. Gut, das sind noch ein bisschen wenig, die ich da drauf da wären ja noch viel mehr. Und das ist das Kreuz, das zeigt, Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Und bietet uns jetzt als Geschenk, will uns das schenken, Vergebung von der Sünde an. Das ist das, was er macht. Vergebung von der Sünde. Darum ist er ja auch gestorben. Und jetzt stehen wir vor der Frage, wie können wir denn das Geschenk annehmen? Ich möchte das heute Nachmittag mal ganz einfach erklären. Wie kann ich das Geschenk von der Sündenvergebung annehmen? Ein alter Mann hat einmal erzählt, er hätte als Bub immer gehört, wie die Heilsame gesungen hätte, komm zu Jesus, komm zu Jesus. Und hätte immer gedacht, sag doch einmal wie. Ich will schon, komm, wie machen wir das? Ich will euch heute Nachmittag zeigen. Die Bibel sagt uns, wie das möglich ist, wie wir das Geschenk annehmen können. Und so, sie zeigt uns das mit zwei Schritten. Ich sehe es da vorne auf der Leinwand. Der erste Schritt, um das Geschenk von der Vergebung anzunehmen, ist der Schritt, wenn ich bereit bin, meine Sünden mal zugeben, anerkennen, bekennen und zu Jesus bringen. Im 1. Johannesbrief steht das, wenn wir unsere Sünden bekennen, das heisst zu Jesus bringen, anerkennen, dann ist er treu und gerecht. Warum gerecht? Weil er ja die Strafe schon gezahlt hat, dass er uns die Sünden vergibt. Und das kann in einem ganz einfachen, ehrlichen Gebet geschehen. Es ist eigentlich ganz einfach, das Geschenk anzunehmen. In einem ehrlichen Gebet, dass man sagt zum Beispiel, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Auch für mich. Und danke, dass ich gemerkt habe, ich brauche dich. Und dass man das einfach so macht, ich bekenne dir meine Schuld. Da habe ich gesündigt. Das belastet mich. Und da weiss ich, das ist nicht ironisch. All das, was uns belastet, einfach ihm sagen. Und nachher sagen, bitte vergib mir die Schuld. Und wenn sie das ehrlich machen, dann passiert etwas. Ich habe es schon x-mal miterlebt und selber habe ich es auch so erlebt. Dann passiert etwas. In jedem Fall, in dem Augenblick vergibt ihnen Jesus nämlich ihre Schuld. In dem Augenblick sind sie, wisst ihr, vorne sind auf der Leinwand, rein von Gott. Das heisst, sie können weiterleben. Wie wenn sie nie gesündigt hätten. Oder mit einem anderen Bild ausgedrückt, sie können weiterleben und alle schlechten Szenen, wo man sich schämt und weiss, das ist nicht gut, die sind einfach rausgeschnitten aus dem Film raus. Und die kann man nicht im Papierkorb wiederholen, die sind weg. Völlig rein vor dem heiligen Gott. So wie man gar nie gesündigt hätte. So schaut uns Gott an, so vergibt er. Das ist der erste Schritt. Und jetzt sagt die Bibel, es gibt noch einen zweiten Schritt, oder die zwei Schritte gehören zusammen, wie man das Geschenk annehmen kann, indem man Jesus als der Erlöser auch ganz bewusst in unser Leben aufnimmt. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil es doch ein bisschen Verwirrung gibt. Wir können Jesus nicht aufnehmen durch kirchliche Sakramente. Wir können nicht Jesus aufnehmen und sagen, ja, ich bin doch katholisch. Oder ich bin reformiert. Wir können nicht Jesus aufnehmen, indem wir sagen, ich bin doch Mitglied von der FEG. Dann haben wir doch das Billett vom Himmel in den Sack. Wisst ihr was, wenn ein Prediger von der FEG das sagt, dann muss man frisch los entlassen. Weil das stimmt nicht. Kein Killer kann uns das Billett für den Himmel geben. Steht nie. Auch kein Ritual, keine Taufe, keine letzte Ölung, nichts Sättiges, gar nichts Sättiges. Sondern das Evangelium sagt, der Weg ist, in dem ich Jesus ins Leben aufnehme. Die Stelle, die da vorne steht, Johannes 1, Vers 12, da heißt, so viele in Jesus aber aufnahmen, denen gab er das Recht, in den Himmel zu kommen, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wie können wir Jesus aufnehmen? Auch wieder in einem ehrlichen Gebet. Man muss nicht schön beten können. Jemand hat mir mal gesagt, es geht noch nicht, ich kann noch nicht so schön beten. Das ist egal. Man muss noch ehrlich sein. Dann ich zum Beispiel sage, Jesus, danke, dass du nicht nur gestorben bist, du bist wieder auferstanden und lebst. Und dann mal sagen, ganz ehrlich, bitte Jesus, komm du jetzt in mein Leben rein. Ich lade dich ein. Ich nehme dich jetzt auf. Du sollst auf den Thron kommen von meinem Leben. Du sollst mein Leben führen und regieren von jetzt an. Mein Leben soll dir für immer gehören. Und dann passiert wieder etwas. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Wenn man das ehrlich betet, so kommt Jesus durch den Heiligen Geist in ihr Leben hinein und sie werden dann ein Kind von Gott. Und Gott ist ihr himmlischer Vater. Sie haben einen persönlichen Kontakt, das merkt man dann. Und von dem Moment wissen sie zu 100% sicher, wenn ich heute sterben müsste, dann weiss ich, dass ich in den Himmel komme. Das ist das Zeichen. Oder Auswirkung. Jetzt haben wir das Geschenk, wenn wir das wissen. Jetzt weiss ich, dass ich im Himmel komme, aber nicht, weil ich so brav gelebt habe, nicht, weil ich nie mehr einen Fehler mache, sondern weil ich das Geschenk von der Vergebung bekommen habe. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ach, ihr Christen, ihr meint immer, ihr seid bessere Leute. Das stimmt gar nicht. Christen sind nicht bessere Leute, sie sind noch besser dran als andere. Merken Sie den Unterschied? Sie sind besser dran, weil sie Vergebung von ihrer Schuld haben. Also sind die zwei Schritte, um das Geschenk von der Vergebung von der Sünde anzunehmen. Und es gibt keine Entscheidung im Leben, die wichtiger ist als die Entscheidung. Keine. Ich habe mal ein ganz eindrückliches Erlebnis gemacht, wo mir jemand gesagt hat, Matthias, du musst sofort kommen, im Emmental war es auch gewesen, komm schnell, komm Besuch machen bei einem Sterbenden. Eieiei, der ist gefahren mit mir, wie ein Henker da um die Kurve. Da gibt es ja viele Kurven im Emmental, um die Höger rum. Ich habe auch nicht mehr gewusst, wo wir sind. Ist mir fast trümmelig gewesen. Und dann bin ich in ein Haus reingekommen. Und tatsächlich, da liegt ein Mann in den letzten Zügen, noch so ein bisschen dunkles Licht abdämmert. Der ist so halb gelegen in einem Stuhl. Hat einfach nur noch geröchelt. Und ich habe gar nicht gewusst, wie man wird. Die Verwandten sind vorher, die sind alle raus, wo ich gekommen bin. Und ich bin allein plötzlich mit dem Mann, wo ich sehe, das sind noch ein paar Stunden, die er noch lebt. Ich kann fast nicht mehr reden, nur noch ganz mühsam schnaufen. Ich habe nicht viel gewusst von dem Mann, aber jemand hat mir noch gesagt, der ist in die Sonntagsschule, der weiss das Evangelium. Und darum habe ich nicht lange Federlesses gemacht und habe ihn gefragt, sind Sie im Reinen mit Gott? Haben Sie die zwei Schritte gemacht? Und das Geschenk von der Sündenvergebung angenommen. Und er schnauft tief. Wollte etwas sagen. Und das Erste, was ich gesehen habe, sind Tränen. Wie ein Bach sind ihm runtergelaufen. Und mit mühsamem Schnaufen sagt er, ich habe es immer noch nicht gemacht. Also es läuft mir heute noch alte Rücken ab. Ein erfolgreicher Geschäftsmann. Man hat für alles Fürsorge getroffen. Man war hier in der Ferien und hier in der Ferien. Und die wichtigste Entscheidung immer noch nicht gemacht. Und dann habe ich gefragt, ja, wenn Sie es jetzt machen? Und dann tut er so wieder tief schnaufen und so quasi, so habe ich es verstanden auf jeden Fall, wenn es noch möglich ist, gell? Und dann habe ich gesagt, es ist noch möglich. Und ich habe ihm dann ein Übergabegebet vorgesprochen, weil er so schwach war. Und er hat gesagt, wenn er es ehrlich meint, darf er es nur sprechen. Er hat es dann gemacht. Ganz langsam, Satz für Satz. Und wenige Stunden später ist er gestorben. Das sind Ausnahmen. Ich habe das nur einmal so erlebt. Ich bin vor manchem Totenbett gestanden, wo da nicht mehr möglich ist. Man sagt dem Schächergnade. Aber mit dem darf man nicht spielen. Man darf nie denken, ja, ich, im letzten Moment mache ich es dann noch schnell. Das ist gefährlich. Jesus sagt im Evangelium mehrmals, es gibt ein zu spät. Ein zu spät. Und so komme ich noch zum letzten Punkt von heute Nachmittag. Wie können wir das Geschenk von der Sündenvergebung annehmen? Nämlich zur Frage, wann ist denn die richtige Zeit? In der Bibel steht, gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, bevor die bösen Tage kommen, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Das sind eben Salter, wenn die Presten kommen. Gedenke an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Gute Jugend ist jetzt bei uns vorbei. Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Die Bibel sagt das mit einem Wort, im Alten wie im Neuen Testament, wenn der richtige Zeitpunkt. Ich habe es, glaube ich, schon gehört, flüstern vorher. Heute! Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Heute ist die Zeit der Gnade. Heute ist der Tag des Heils. So steht es in der Bibel. Aber es gibt einen anderen, das ist der Gegenspieler Gottes, der sagt das ganz bewusst, und vielleicht hören Sie heute Nachmittag seine Stimme auch, wenn er einflüstert. Der sagt nicht heute, der sagt immer einen anderen Tag. Wisst ihr, was der sagt? Morgen. Heute ist ungünstig. Ich kenne das auch. Ich weiss noch, mit 15 bin ich vor dieser Entscheidung gestanden. Ich habe ganz genau gewusst, Matthias, heute ist es dran bei dir. Und dann habe ich gemerkt, ich habe erst später gemerkt, wer da ist. Ja, nein, und ich habe viele Gründe gefunden, warum nicht jetzt. Heute. Das ist der richtige Zeitpunkt. Und darum wollen wir auch heute Nachmittag eine Gelegenheit geben, ganz eine konkrete, kein Zwang, aber eine Gelegenheit, wenn Sie das wünschen, die zwei Schritte zu Jesus festzumachen. Ich sage nochmal, es geht also nicht um eine Mitgliedkarte von der FEG, die gibt es nämlich gar nicht, keine Karte da. Es geht, dass man mit Gott ins Reine kommen können. Es geht, dass man das Geschenk annehmen von der Vergebung. Und ich habe mir überlegt, wie wollen wir das machen heute Nachmittag? Ich denke, ich werde das Gebet mit ihnen sprechen, so ein sogenanntes Übergabegebet, dass sie auch wissen, was auf sie zukommt. Werde ich ihnen jetzt ein bisschen sagen, in welche Richtung ich werde beten. Ich werde sagen zum Beispiel, Jesus, danke vielmal, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du uns das Geschenk von der Vergebung willst anbieten. Und dann werde ich sagen, wie es da im Evangelium steht, Jesus, ich bekenne dir meine Sünden. Und wenn Sie das wollen, können Sie das innerlich mitbeten. Und dann werde ich still werden, können Sie innerlich selber einfach die Sachen Jesus sagen, wo Sie belastet, wo Sie merken, das trennt mich von Gott, wo ungut sie sind im Leben. Und dann werde ich nach einer gewissen Zeit dann weiterbeten und sagen, Sie dürfen das innerlich auch nachsagen, können Sie auch laut sagen, wie Sie wollen, vergib mir jetzt meine Sünde. Und dann werde ich im Gebet auf den zweiten Schritt weitergehen und ganz einfach sagen, Sie dürfen es nachsagen, wenn das ehrlich ist, gilt das vor Gott. Jesus, ich lasse dich in mein Leben hinein. Ich nehme dich jetzt auf. Komm du in mein Leben hinein. Und wenn Sie selber noch nie so gebetet haben, aber den Wunsch haben, ich möchte zwei Schritte machen, das ist heute dran. Sagen Sie es nochmal, dann dürfen Sie einfach mitbeten. Und nach dem Gebet, ich sage es bewusst schon vorher, Sie es einfach auch wissen, möchte ich Sie auch herausfordern, werden dann noch einen Moment still sein. Und wenn Sie mitbettet haben, dann bitte ich Sie einfach kurz die Hand aufheben. So als Zeichen gegenüber Gott, lebendiger Gott und Jesus und auch mir gegenüber sichtbar, ich habe die Entscheidung gefällt. Und wenn Sie aufgestreckt haben, dann möchte ich Sie nachher dann bitten, dass Sie einfach einen Moment noch zurückbleiben, wenn vielleicht die anderen übergehen, in die Cafeteria, zum Zvieri. Und da würden wir gerne mit Ihnen noch ein kurzes Gespräch führen. Ich oder ich habe noch andere gefragt, die mir mithelfen würden, die auch Erfahrung haben in der Seelsorge. Noch zwei Frauen und zwei Männer, zum einen kurzen Gespräch einladen. Warum lade ich dazu ein? Weil für viele das sehr hilfreich war, wenn man das noch mit jemandem zusammen dann konkret festmacht. Das ist die Erfahrung. Und man auch noch eine Ermutigung bekommt für den Weg mit Jesus. Vielleicht gibt es noch Fragen. Dass der Frieden, den Gott ihnen schenkt, nachher noch so richtig vertieft werden und bestätigt werden. Aber vorher hören wir jetzt gerne nochmal ein Musikstück vom Siegfried, bist so gut. Thank you. nochmal den Vers, den wir hatten. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Oder mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Das heisst, dass wir mit Gott ins Reine kommen, dass wir die zwei Schritte machen. Und darf ich Sie zum Schluss fragen, kennen Sie oder wissen Sie von einem Augenblick in Ihrem Leben, wo Sie die zwei Schritte zu Jesus gemacht haben, sich dafür entschieden haben? Es gibt Leute, Christen, die wissen ganz genau das Datum und die Uhrzeit. Ich gehöre auch zu denen. Aber das ist nicht unbedingt entscheidend, dass man das Datum weiss. Wissen muss man einzig von einem solchen Augenblick, dass es passiert ist. Ist gleich wie mit dem Verheiratetsein. Also ich habe immer Mühe, den Hochzeitstag zu behalten und jedes Jahr daran zu denken. Aber ist ja nicht so schlimm, oder? Entscheidend ist, wir haben es einmal gemacht. Zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt haben wir Ja zueinander gesagt. Und genau gleich ist es mit Jesus. Und darum frage ich Sie nochmal, wissen Sie von einem Augenblick, wo Sie die Entscheidung für die zwei Schritte gemacht haben? Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich bin unsicher, dann haben Sie es höchstwahrscheinlich noch nie gemacht. Vielleicht haben sie sich einmal für Jesus entschieden als Kind. Eine Frau war in einem Glaubenskurs, die gesagt hat, als Kind habe ich das gemacht. Aber dann das Leben kam und geheiratet und bin weiter weggekommen. Dann merkt man dann auch, das ist kein persönlicher Kontakt mehr da zum Erlöser. Und manchmal hat man auch so ein schlechtes Gewissen. Merkt, das stimmt nicht im Leben. Und wenn man an den Tod denkt, dann wird man ganz unsicher. Und wenn Sie sagen, das ist meine Situation, dann möchte ich Sie einfach auch ermutigen. Auch mitzubeten jetzt und einfach beten, Jesus, komm da wieder neu in mein Leben. Dann möchte ich Sie auch ermutigen, das nachher mit einem Handzeichen auch zu bezeugen. Also egal, ob wir das erste Mal gemacht haben oder ob wir das jetzt wieder neu machen. Ja, so möchte ich jetzt gerne beten mit Ihnen. Und Sie dürfen einfach innerlich mitbeten, wir bleiben sitzen. Wenn Sie es ehrlich meinen, dürfen Sie innerlich oder sogar auch laut mitbeten. Ich werde langsam in Sätze beten, immer wieder auch eine Pause machen. Ja, Jesus, wir danken dir. Du bist der Erlöser, weil du den grossen Wunsch gehabt hast, uns die Sünden vergeben. Danke, dass du wegen dem in die Welt gekommen bist. Danke, Jesus, dass du wegen dem Haut und Knochen an den menschlichen Leib angenommen hast. Und danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist. Damit wir dürfen jetzt das Geschenk von der Sündenvergebung überkommen. Und Jesus, ich möchte das auch, das Geschenk. Und darum bringe ich dir jetzt meine Sünde. Ich bekenne dir meine Sünde. Ich anerkenne meine Sünde vor dir. Ich gebe jetzt einen Moment von der Stille, wo sie das mit ihren Gedanken einfach tun können. Jesus, ihre Sünde bringen. All das, was sie belastet, was sie noch trennt von Gott, die dunklen Geheimnisse, die vielleicht noch gar niemandem dürfen sagen. Ich bete jetzt weiter. Jesus, bitte vergib mir jetzt meine Schuld, alle meine Sünden. Ich komme jetzt zum zweiten Schritt beim Beten. Sie dürfen innerlich mitbeten, wenn Sie es ehrlich meinen, und sagen, Jesus, komm du jetzt in mein Leben hinein. Ich lade dich ein. Ich nehme dich jetzt, Jesus, auf in mein Leben. Komm du auf den Thron von meinem Leben. Dir soll mein Leben gehören. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Und wenn sie das Gebet innerlich mitbetet haben, dann dürfen sie jetzt ein Handzeichen geben vor Jesus, um das sichtbar zu machen, aber auch vor mir, vor der sichtbaren Welt. Danke, Jesus, dass du unsere Gebete erhört hast. Danke, dass du jedem, der einfach ehrlich zu dir gekommen ist und kommt, Vergebung zusprichst. Dass du uns rein machst. Danke vielmals. Amen.